Ja, wie kommt man von so einem großartigen ersten Teil rüber zur Predigt? Ich wollte jetzt nicht über Abschied predigen. Deswegen, wir werden weitermachen mit unserer Predigtserie. Die Predigtserie, die wir angefangen haben, geht ja um Selbstannahme, sich selbst annehmen, selbst lieben, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und ich habe die Predigt heute überschrieben mit dem Titel Liebe deine Seele. Komische Aussage, nicht wahr? Liebe deine Seele. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 23 und 24 steht: Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib. Dein ganzes Wesen ist alles, was dich ausmacht. Die Bibel fasst es unter diesen Begriffen Leib, Seele und Geist zusammen. Wie gesagt, wir sind in der Predigtserie über Selbstannahme. Nach einer Einstiegspredigt, wo ich den Unterschied zwischen Narzissmus, krankhafte Selbstliebe und gesunde Selbstannahme aufgezeigt habe, und einer zweiten Predigt über sich selbst, seinen eigenen Körper annehmen, im Zusammenspiel mit die eigene Frau lieben, wenn man verheiratet ist. So werde ich heute nach dem Körper jetzt über die Seele predigen. Diese Predigt solltest du aufmerksam heute verfolgen, denn sie könnte für dich in deinem Denken und in deinem Leben einen wichtigen Unterschied ausmachen. Denn wie willst du Gottes Gebot, Jesu Gebot erfüllen, den anderen zu lieben, wenn du dich selbst nicht einmal annehmen kannst? Also, heute hier ist deine Chance. Ich bin überzeugt, Gott möchte Heilung freisetzen und gute Veränderungen in dein Leben bringen. Wir halten ja Predigt nicht aus Zeitvertreib, sondern weil wir überzeugt sind, dass Vertrauen, Glaube aus der Predigt kommt und dass Gott handeln möchte, hier heute Morgen, in deinem Leben. Nicht nur beim anderen, der es vielleicht auch braucht, sondern bei dir. Also Gott ist da. Jesus, ich danke dir, dass das eine Wahrheit ist, dass du da bist und dass du jetzt reden willst. Heiliger Geist, komm und wirke unter uns, wirke in unsere Mitte. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Kraft. Wir können es von uns aus nicht tun, aber du bist da. Amen. Ja, heute soll es also darum gehen, dass du lernst, deine Seele zu lieben. Darum möchte ich ganz am Anfang mit euch erstmal klären, worüber wir reden, wenn wir von Seele sprechen. Das Menschenbild der Bibel unterscheidet sich vom griechischen Denken. Im griechischen Denken haben wir die zwei Seiten. Auf der einen Seite den Leib, das Körperliche, und auf der anderen Seite das Geist, das Geistliche. Die Bibel hingegen betont nicht so sehr die Unterschiedlichkeit der einzelnen Bereiche des Menschen, also Unterschiedlichkeit Leib, Seele und Geist, sondern die Bibel betont die Einheit. Leib, Seele und Geist bilden eine Einheit. Da liegt die Betonung der Bibel drauf. Also nebenbei, die Informationen, die ich hier jetzt bringe, sind hauptsächlich aus dem Calver Bibellexikon entnommen zum Artikel über die Seele. Das hebräische Nefesh bedeutet erst einmal grundlegend nur das Lebendige. Nefesh übersetzt man das Lebendige, das von Gott geschaffen ist. Darum wird auch der leiblich gestaltete Mensch, der mit dem Geist Gottes angehaucht wurde, in 1. Mose 2,7 als lebendiges Wesen bezeichnet. Da ist ein Körper gebildet worden ich stelle mir das so vor, mit Matsch, mit Schlamm, mit Ton, mit Erde. Und dann heißt es so fast nett in der Bibel, Und Gott blies diesen Menschen, dieses Erdgebilde, in die Nase. Nefesh. Er gibt seinen Geist zu diesem Körperlichen dazu. Und da kommt was zusammen. Und der Mensch, so sagt 1. Buch Mose 2,7, ist ein lebendiges Wesen. Und das hebräische Wort, das da steht, heißt Seele. Der Mensch ist ein Seelenwesen. Die Seele, sie scheint Leib und Geist miteinander zu verbinden. Eine Bibelauslegung, die nach griechischem Denkmuster jetzt diese drei auseinanderspalten will, würde in die Irre gehen. So nach dem Motto, heute geht es nur um den Geist, nur um die Seele, nur um den Körper. Das wird schief gehen. Es gab leider genug Anläufe in der christlichen Szene, auch in der frommen christlichen Szene, daraus eine Lehre zu machen, eine dreigeteilte Lehre. Die Bibel denkt nicht dreiteilig. Und trotzdem sind es ja drei Begriffe. Wenn die Bibel also die Gesamtheit betont, aber trotzdem drei Begriffe verwendet, macht sie das, um gewisse Gesichtspunkte der Gesamtheit hervorzuheben. Die Seele ist, so sagt die Bibel, genauso wie der Körper dem Tod verfallen. So was lesen wir in 4. Mose 23,10 oder Hiob 36,14. Friso Melzer schreibt in seinem Buch über den christlichen deutschen Wortschatz, also den Wortschatz der deutschen Sprache: Die Unsterblichkeit der Seele ist keine biblische Lehre, sondern gehört in die Vorstellungswelt des Heidentums. Nochmal, die Seele ist genauso wie der Körper dem Tod verfallen. Die Lehre der Unsterblichkeit der Seele ist aus dem Heidentum, kommt nicht aus der Bibel. Matthäus weist in seinem Evangelium in Kapitel 10, Vers 28 darauf hin, dass Menschen wohl den Körper töten können, aber Gott allein Zugriff auf die Seele des Menschen hat. Was ist nun das zentrale Element der Seele? Nun, die Seele ist der Ort der Empfindungen, deiner Gefühle und deines Denkens. In Hohes Lied, jetzt kommen ein paar Bibelstellen, Hohes Lied 1, Vers 7 oder 3, Vers 1, folgende, heißt es: Die Seele liebt, die Seele kann lieben. 1. Mose 42, Vers 21 wird beschrieben, dass die Seele Angst hat. In Hiob 10, Vers 1 steht, die Seele empfindet Lebensüberdruss. Psalm 102, Vers 8 steht, die Seele empfindet Einsamkeit. Psalm 6, Vers 4 steht, die Seele erschrickt. Psalm 107, Vers 26 steht, die Seele verzweifelt. In Apostelgeschichte 15, Vers 24 heißt es, die Seele wird verwirrt. Apostelgeschichte 14, Vers 2, die Seele erregt sich und entrüstet sich. Lukas 12, Vers 19, sie wird betrügt durch falsche Hoffnungen. Und 1. Mose 49, Vers 6, die Seele muss das Böse meiden. Wenn ihr diese Aufzählung aufmerksam verfolgt habt, habt ihr sicher gemerkt, dass es bei der Seele nicht rein um Emotionen geht. Vielmehr steckt da das drin, was wir in unserer modernen Gedankenwelt bezeichnen. Da spielen Denkmuster und unsere gefilterte Wahrnehmung eine große Rolle. Also, in der Bibel finden wir die Betonung auf die Ganzheit des Menschen. Und so kann Seele leicht für den gesamten Menschen stehen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch diesen Teilaspekt, wofür die Seele auch stehen kann, nämlich der Gefühls- und Gedankenwelt. Und darum geht's mir. Zu dir gehören deine Gefühle, zu dir persönlich. Die Gefühle hast nicht nur du, sondern die Seele, die diese Gefühle hervorbringt, gehört zu dir wie dein Körper. Und genauso deine Gedanken, die Gedanken hast nicht nur du, sondern die Gedanken, die deine Seele hervorbringt. Es gehört zu dir. Und da ist natürlich die Frage, wenn wir über Selbstannahme reden, wie sehr kannst du diesen Teile deines Ichs wirklich annehmen, deine eigenen Gefühle, deine eigenen Denkmuster? Wenn Jesus im Doppelgebot der Liebe sagt, dass wir unsere nächsten Menschen lieben sollen, wie wir uns selbst lieben, dann gilt das auch für den Bereich der Seele. Doch was heißt es, sich selbst zu lieben, mit seinen Gefühlen, mit seinen Denkmustern? Lass mich dich auf eine Reise mitnehmen. In den Garten Gethsemane vor 2000 Jahren. Es ist ein warmer Abend. Jesus hatte gerade das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert. Doch etwas war anders als sonst. Es will keine wirkliche Stimmung aufkommen. Jesus scheint traurig zu sein. Sie machen sich auf, aus der Stadt hinauszugehen, in den kühlen Garten Zuflucht zu suchen. Unterwegs redet Jesus noch von einigen Dingen, Dinge, die ihm scheinbar sehr am Herzen liegen. Die Jünger hören die Worte vom Weinstock und dass sie Reben sind. Sie hören, wie Jesus davon spricht, wie sie in seiner Nähe bleiben können, wenn sie wirklich tun, was er ihnen sagt. Letztlich verstehen sie die Worte aber nicht. Ihre Bedeutung wird ihnen erst der Heilige Geist aufschließen, nachdem er an Pfingsten auf sie herabgekommen ist. Und so gehen sie scheinbar schweigend neben Jesus her, bis sie den Garten erreichen. Und da lasst uns mal die Stelle gemeinsam lesen. Matthäus Evangelium Kapitel 26, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt ihr ruhig mal auf. Matthäus Evangelium Kapitel 26 ab dem Vers 36. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Meine Seele, da haben wir sie wieder. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging selbst noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Er war ja auf dem Weg, gekreuzigt zu werden, sein Leben zu geben für uns. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf und lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Soweit der Text der Bibel. In dieser Geschichte können wir zwei verschiedene Seelen beobachten. Beide haben eine ähnliche Ausgangssituation: Trauer und eine gedrückte Grundstimmung. Aber wie anders ist die Reaktion und der Umgang damit? Lasst uns nochmal genau in den Text reinschauen. Das Erste, was wir sehen, ist, dass Jesus seine Gefühle nicht verdrängt. Ja, Jesus hat Angst. Und er lässt diese Angst zu. Als Mensch ist er ein lebendiges, ein Wesen mit, und seine Seele gehört zu ihm. Doch er lässt sich von dieser Angst nicht überwältigen. Bevor wir jetzt genauer hinschauen auf Jesus, nun der Blick auf die Seite an die Jünger. Sie sind vielleicht nicht ganz so überwältigt von Angst wie Jesus, doch sie spüren, dass da etwas Beängstigendes auf sie zukommt. Nicht umsonst war die Reaktion von Petrus vorher, als Jesus von seinem Tod sprach: O Herr, alles bloß das nicht! Und Jesus hatte ihn ja damals scharf zurechtgewiesen: Hinter mich, Satan, denn du meinst, was menschlich ist und nicht, was Gottes Willen entspricht. Auch die Jünger spüren diese Angst. Die Jünger sind im Garten Gethsemane also ebenfalls verängstigt. Und welchen Fluchtreflex legen viele Menschen bei Angst oder Überforderung an den Tag? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn du dich überfordert fühlst, wenn du merkst, die Angst steigt, genug Menschen flüchten in Müdigkeit. Sie können die Müdigkeit gar nicht steuern. Sie werden einfach müde und schlafen. Die Seele bringt sie dazu, von ihren Gefühlen überwältigt zu schlafen. Und ich glaube, dass genau das machen die Jünger hier auch. Anstatt wach zu bleiben und zu beten, wie es Jesus ihnen gesagt hatte, schlafen sie. Heutzutage wissen wir, dass dahinter psychologische Mechanismen stehen, die von geprägten Mustern gesteuert werden. Während manche Menschen unter Druck zu Hochleistung auflaufen, anderes Muster, werden andere zunehmend müde und verschlimmern leider die Situation zusätzlich, da sie kostbare Zeit verschlafen. Stell dir mal vor, du wärst so jemand. Und ich würde zu dir kommen und sagen, reiß dich jetzt mal ein bisschen zusammen, pack mal deine Probleme an, hau ruck! Würde dir das helfen? Ich glaube nicht. Was ist also zu tun? Wie geht man mit seiner Seele um? An dem, was Jesus zu Petrus und zu zwei weiteren Jüngern gesagt hat, lässt die Einstellung von Jesus und die Art und Weise, wie man mit seiner Seele umgeht, tief blicken. Jesus verdrängt seine Gefühle nicht und Gedanken. Und genau hier sind wir beim Thema Selbstannahme und Selbstliebe. Wie lieblos gehst du manchmal mit dir um? Frag dich mal, ob das auf dich zutrifft. Wie lieblos gehst du manchmal mit dir um, wenn du versuchst, deine Gefühle totzuprügeln oder zu verdrängen? Die Gefühle gehören zu dir, genauso wie dein Körper zu dir gehört. Jesus nimmt sehr wohl seine Angst wahr. Ja, er bringt sie sogar zum Ausdruck, dass er Todesangst hat. Das ist das Erste, was ich festhalten will. Sich selbst zu lieben, gehört dazu, seine Gefühle und Gedanken wahrzunehmen und zu akzeptieren. Aber jetzt möchte ich noch gleich etwas Zweites darauf hinsagen. Es wäre ein fataler Fehler, wenn du auf dieser Basis stehen bleiben würdest. Ich nehme meine Gefühle wahr, meine Gedankenmuster wahr, die vielleicht manchmal nicht ganz optimal laufen. Ich nehme das alles wahr und es bleibt so und es... Wenn du bei diesem ersten Schritt, der absolut richtig ist und wichtig ist, stehen bleibst, dann wärst du wie die Jünger, die die Situation verschlafen. Vielleicht verschläfst du die Situation in deinem Leben. Ein zweiter Schritt gehört zum Bereich der Selbstliebe in der Seele dazu. Und nein, der zweite Schritt heißt nicht, Junge, jetzt reiß dich mal zusammen. Auch den zweiten Schritt sehen wir bei Jesus. Er geht mit seinen Gefühlen und Gedanken zu seinem himmlischen Vater. Darf ich dich fragen, wo gehst du mit deinen Gefühlen hin? Machst du die Sache mit dir selber aus? Oder lässt du sie raus, deine Gefühle auf andere Menschen? Ist ja nicht gut, Sachen in sich hineinzufressen. Wo gehst du mit deinen Gefühlen hin? Ich möchte dich herausfordern. Sei ehrlich mit dir. Wo stehst du? Wie gehst du mit deinen Gedanken um, mit deinen Gefühlen? Gehst du damit zu deinem himmlischen Vater? Gehst du damit ins Gebet? Er liebt dich und ist offen für dich. Wisst ihr, unser Glaube ist keine Theorie. Da ist tatsächlich ein Gott, der deine Gefühle sieht und dich kennt. Ich empfehle dir, lerne dich auch in diesem Bereich anzunehmen und zu lieben. Und der beste liebevolle Umgang ist mit Gott direkt darüber zu sprechen. Gott hat dich geschaffen. Er kennt sich mit dir aus ob du es glaubst oder nicht, der kennt sich mit dir aus. Er kennt deine Ticks und deine Macken. Er kennt deine Prägungen und die Spuren, die das Leben bisher bei dir hinterlassen hat. Er liebt dich so sehr, dass in der Begegnung mit ihm sich dein Denken und deine, ich erweitere das mal, und deine Gefühle erneuern werden. In Römer 12, Vers 2 lesen wir vom Denken. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Genau das erlebte Jesus im Garten Gethsemane. Er ging zu seinem Vater und nicht sein Wille war das Maßgebliche, sondern er war bereit zu sagen, dein Wille geschehe. Er war bereit, sich verändern zu lassen von Gott. Und ich glaube nicht, dass Gott jemand ist, der, wenn du zu ihm kommst, dass er dich vor die Tür setzt. Bei manchen mag das wie ein Knall sein und vom einen Moment auf den anderen bist du verändert. Und bei manchen ist das ein längerer Weg, Schritte, die Gott mit dir geht. Aber egal wie Gott handelt, ich glaube nicht, wenn du zu ihm kommst, dass er dich vor die Tür setzt. Du bist mit deinen Gedankenmustern und deinen Gefühlen nicht dir selber und deiner Situation ausgeliefert. Das spreche ich jetzt aus tiefer Überzeugung, aus tiefem Glauben. Alles andere würde meinem Bild von Gott widersprechen. Und ich hoffe, dass mein Bild von Gott von der Bibel her geprägt ist. Das musst du letztendlich prüfen. Prüft alles und das Gute behaltet. Prüft mich anhand der Schrift. Jesus lebte das im Garten Gethsemane. Er kam zu Gott. Und dazu lade ich dich heute Morgen auch ein. Gesunde Selbstliebe im Bereich deiner Seele heißt, nimm deine Gefühle und deine Gedanken wahr. Verdränge sie nicht. Sie gehören zu dir in deiner augenblicklichen Situation. Egal wie krumm oder wie schief sie manchmal auch sein mögen. Und mit diesen Gefühlen, mit diesen Gedanken gehe zu Gott, damit er das Schiefe zurechtbringen kann. Er hört dich und wartet auf dich. Seine Liebe zu dir ist noch viel größer, als du dir vorstellen kannst. Und auch hier gilt, du bist auch im Bereich deiner Seele fähig, dich zu lieben, weil er dich zuerst geliebt hat. Gott liebt dich zuerst. Und darum bist du fähig, wieder zu lieben. Auch dich selber zu lieben, deine Seele zu lieben. Du darfst in der Begegnung im Gebet lernen, neu und anders zu denken. Lausche dabei auf das Reden, auf das Reden Gottes. Ich will das am Ende dieser Predigt handfest machen. Ich finde das Elementare so wichtig, im Gebet wirklich nicht nur zu plappern, zu reden. In der Bibel wird uns gesagt, plappern können auch die Heidner. Es ist leicht, sich von den eigenen Gedanken austricksen zu lassen. Das könnte Gott gesagt haben, das könnte Gott gesagt haben. Sondern ich will dir in Erinnerung rufen, oder falls du es noch nicht gehört hast, dir neu sagen, wie du dein eigenes Ohr trainieren kannst. Wenn du zu Gott kommst und ihm über deine Gefühle und Gedanken sprichst, dann bleibe nicht dabei stehen. Unser Gott hat die Möglichkeit zu antworten. Und das ist das, was du jetzt brauchst, eine Antwort von Gott. Denn sein Reden ist nicht einfach, er gibt dir einen guten Ratschlag. Sein Reden verändert Dinge. Gott spricht und es geschieht. Ganz dramatisch sehen wir das am Anfang der Zeit in der Schöpfung der Welt. Gott sagte und es geschah. Und in Jesus Christus ist Gottes Wort Fleisch geworden. Und was Jesus getan hat, ist spektakulär. Sein Leben ist faszinierend. Also, es ist so entscheidend, dass du seine Stimme hörst im Gebet, nicht nur einfach daherredest, selbst wenn es ehrlich gemeint ist. Wenn du nicht gewohnt bist, seine Stimme zu hören und auch von wenn du das nicht gewohnt bist, dann bist du wahrscheinlich auch nicht gewohnt, dass seine Stimme von den anderen Stimmen zu unterscheiden. Andere Stimmen sind zum Beispiel dein eigenes Denken, das dir vorgaukeln will, es wäre vielleicht Gott. Oder andere Geister, wie auch immer. Es ist wichtig, das zu trainieren, das Hören. Und jetzt will ich mein Versprechen wahrmachen und ganz konkret werden. Es ist eine platte, eine einfache Antwort, aber die ich so erfahren habe, sehr elementare Wahrheit. Du kannst dein Hören trainieren, indem du die Bibel liest. Und dabei geht es nicht darum, als guter Christ musst du Bibel lesen, sondern wenn du ein wirkliches Interesse daran hast, die heilenden Worte deines Gottes zu hören und sie von anderen Stimmen zu unterscheiden, dann kannst du das am besten trainieren, indem du die Bibel liest. Höre beim Lesen, wo spricht Gott gerade mit dir? Wo hörst du in dem Bibeltext, den du gerade liest, dass er sagt, dass er dich liebt? Wo hörst du, wo er dich vielleicht ermahnt oder auch ermutigt? Und wenn du in diesem Fokus die Bibel liest, trainierst du dein inneres, dein geistliches Ohr. Und so wirst du fähig, Gottes Reden immer mehr zu hören. So wird Selbstliebe überhaupt erstmal möglich. Selbstliebe im Bereich der Seele. Dich selber erstmal, deine Gefühle, deine Gedanken annehmen und dann Gott deine Gefühle zu sagen, so wie Jesus im Garten Gethsemane, der hat gesagt, ich will nicht, wenn es eine andere Möglichkeit gibt. Aber er war auch fähig, Gottes Stimme zu hören. Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Lass dich von mir herausfordern. Lerne dich selbst zu lieben, indem du deine Gedanken und deine Gefühle bewusst wahrnimmst und dich von Gott verändern lässt. Dich verändern lässt, neu und anders zu denken, damit es seinem guten Willen entspricht. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du der lebendige Gott bist. Ich danke dir, dass du am Kreuz alles getan hast, was nötig ist. Herr, und wir stehen manchmal wie der Ochs vom Berg und ja, oder sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Herr, und ich bete darum, dass du uns lehrst, in deine Gegenwart zu kommen. Herr, dass du uns lehrst, dass wir unsere Gefühle und unsere Gedanken bei dir abgeben können. Herr, und ich bete darum, dass du uns lehrst, neu zu fühlen und neu zu denken. Herr, du hast diese Seele als Teil von uns geschaffen. Ich bete darum, dass wir auch die Seele lieben lernen, dass wir unseren Nächsten lieben können wie uns selbst. Wirke das unter uns, Jesus. Amen.